wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten. Und zwar aus dem Alten Testament. In 2. Mose 33, Vers 19b. Es ist ein wichtiges, auch ernstes Bibelthema aus dem Alten Testament, wo gesagt ist, und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Soweit das Wort Gottes. Es gibt ja kaum ein Kind Gottes, dem dieses Bibelwort hier unbekannt sein könnte. Und doch sind es von der Relation her nur wenige Gläubige, die dieses Wort bis in die Tiefe verstehen. Zuerst sehen wir die zwei Wesensgründe unseres Gottes, die da lauten Barmherzigkeit und Gnade. Diese Barmherzigkeit lässt der lebendige Gott allen Menschen, auch den Verlorenen, zukommen. Beweis ist in Jakobus 2, Vers 13b, wo es heißt, die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht. Also muss es Aspekte geben in der Heiligen Schrift, dass die Barmherzigkeit sich an gewissen Stellen noch mächtiger erweist als das Gericht selbst. Sonst könnte es nicht geschrieben stehen. Danach ist selbst Gehenna noch Barmherzigkeit Gottes. Das gehört wesenhaft dazu. Welches die verlorenen Geister vor dem furchtbaren Geistwahn der Zerstörung bewahrt. Gehenna ist damit das Ende jedes Niederganges durch die Sünde, denn die Sünde ist nicht ein einmaliger Fakt, sondern Sünde frisst und frisst und frisst immer weiter. Wir haben nicht das richtige Verständnis, weil wir Gnade haben und in dieser Gnade leben, Vergebung haben und uns die Sünde vergeben lassen. Damit ist sie ja dann weg. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünder der Welt wegnimmt. Was weg ist, brummt nicht mehr, sagt man im Volksmund. Außerdem ist unser irdisches Leben in der Relation ganz kurz, dass wir nicht in der Gleichheit erleben, wie die Sünde die Menschen zerfrisst, und doch finden wir ab und zu solche Begebenheiten. Wenn es nun in Johannes Kapitel 1, Vers 17 heißt, die Gnade, ... ist durch Jesum Christum geworden, so hat es vor Golgatha nie Gnade der Seelenrettung gegeben. Auch dann nicht, wenn nicht jeder das versteht. Seelenrettung ist allein in dem Sohne Gottes und niemals bevor das Opfer am Kreuz gebracht war. Bei Noah in 1. Mose 6, 8 fand er Gnade der Fleischesrettung. Ist wieder was anderes. Nicht aber erhielt er dort Seelenrettung. Und alle anderen Bibelstellen reden im Alten Testament nur noch von menschlichen Gnadenerweisungen. Gott hat Gnade gegeben, dass eine gute Ernte wird und so weiter. Das sind alles menschliche Beziehungen seiner Gnade gegen sein irdisches Volk. Wenn es aber in Epheser 2, Vers 5 und 8 heißt, durch Gnade seid ihr errettet, dann ist an dieser Stelle der Wertkauf unserer Seele gemeint. Und diese, unsere Seele, ist das Höchste. Wir haben nichts Höheres. Barmherzig, wollen wir lernen, ist Gott grundsätzlich sogar gegen die abgefallenen Geister. Gehenna. Das ist der Ort seiner Barmherzigkeit, dass sie nicht weiter in die totale, vernichtende Auflösung kommen. Und die Barmherzigkeit muss nicht mit Vergebung verbunden sein, dass wir wissen, was Barmherzigkeit Gottes ist. Gnädig ist Gott nicht grundsätzlich. Aber wenn er seine Gnade schenkt, muss dies in Verbindung mit Vergebung erfolgen. In 2. Mose 33, Vers 21 heißt es, und Jehova sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du, Mose, auf dem Felsen stehen. Dieser Ort bei Gott ist der Felsen Christus, wo alle Erretteten die Gnade der Erlösung gefunden haben. Wir schlagen das Alte Testament zu und gehen jetzt ins Neue Testament und schlagen Römer 9 auf. Und da ist es der Vers 15. Römer 9, Vers 15, da machen wir jetzt weiter, weil uns das ja neutestamentlich am stärksten betrifft und interessiert. Da heißt es in Römer 9, Vers 15, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. An dieser Stelle angelangt, hier in Römer 9, Vers 15, da kommen wir zu einem wichtigen Thema. Wir erkennen, dass letztlich nicht unser Wille, unser Wollen, sondern allein Gott, dein und mein und aller Menschen tun, in der Hand hat und in der Hand behält. Der Jesus hat uns in seinem Wort gesagt, dass wir demütig sein sollen, weil wir sonst überschnappen würden. Und wir brauchen diese Demut, damit wir erkennen, dass Gott letztlich alles in seiner Hand hat und hält. Und genau diesbezüglich sagt der Apostel Paulus im nächsten Vers 16, dass es nicht am Wollenden, nicht der, der errettet werden will, noch am Laufenden, sondern am begnadigenden Gott liegt. Es ist unwichtig, ob wir, egal ob wir errettet werden wollen, oder ob wir aus uns selbst heraus für eine beabsichtigte Errettung viel Werk, das ist das Laufen, tun. Die Errettung unserer Seele liegt allein in der Hand Gottes. Und diese Entscheidung lässt sich Gott nicht aus seiner Hand nehmen. Gerade Gott ist, der durch seinen Sohn am Kreuz dieses Gottesopfer für uns gebracht hat. Wer durch dieses Opfer Erlösung finden soll, in der Hand Gottes liegt und in der Hand Gottes bleibt. Nicht wer nur ewiglich errettet sein will, oder wer da meint, wie ein Irrer arbeiten zu müssen für Gott. Unwichtig. Gott ist unbestechlich in diesen Dingen. Und um das alles recht zu verstehen, soll gesagt werden, dass die Barmherzigkeit Gottes primär für das Alte Testament und die Gnade für das Neue Testament schwerpunktartig zu verstehen ist. Denn die Gnade, hatten wir angesprochen, ist durch Jesum Christum geworden. Das heißt, wenn sie durch Christus geworden ist, war sie vorher nicht da. Punkt. Obgleich die Vergebungsgnade für jedes Kind Gottes in der überströmenden Fülle des Herrn vorhanden ist, erleben die Erretteten bei der Bekehrung sehr unterschiedliche Erlösungsmerkmale, dass wir fragen, woher dies kommt. Nun, sehr auffällig ist, dass bei Erkennbarkeit von Bekehrungen offenbar wird, wie leichte Errettungen sich von tiefgreifenden Bekehrungen unterscheiden. Wer diesen Dienst, Menschen zu Christus zu führen, kennt, wird das wissen. Wird das sogar sehr genau wissen. Zunächst bestimmt die Bekehrung den gesamten Ablauf des späteren Glaubenswandels. Gehen wir davon aus, wie alle Erretteten durch das gleiche Opfer Christi, durch das gleiche Blut abgewaschen, den gleichen Geist erhalten haben, alle gleich versiegelt worden sind, So stellen sich uns folgende Fragen. Warum bestimmt überwiegend die Bekehrung den Ablauf des späteren Wandelweges? Dass diese Auffälligkeiten für uns zurückbleiben. Ganz gewiss bestimmt auch unser Wandel im Gehorsam Hingabe die tiefe letztliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Doch ist das hier jetzt nicht die anstehende Frage. Vielmehr sehen wir im Textwort die beschriebene Begnadigung als den Ausgangspunkt von tiefgreifenden Bekehrungen. Also müssen wir sagen, liegt die herablassende Begnadigung unseres Gottes nicht allein in der Abgeschlossenheit einer Bekehrung, sondern auch in der Grundlegung der Vorgänge bei der Bekehrung. Ich habe noch nie was darüber gelesen und auch nie was darüber gehört, aber ich habe mich mal damit beschäftigt. Und deshalb diese Worte. Wir werden noch tiefer eindringen. Darin zeigt sich in der Analogie der Bekehrung auch ganz klar das spätere Wandelleben. Als sich Paulus bekehrte, da hatte der Herr auch seinen gesamten Glaubenswandel mit in seine Bekehrung hineingelegt. Das ist doch offenbar. Oder sieht das jemand nicht? Darum lesen wir in Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Wir werden noch eine deutlichere Bibelstelle heranziehen, wo es noch stärker vorkommt. Also ist unsere Bekehrung der Ausdruck des lebendigen Gottes, die Dinge bereits durch unser ganzes Leben vorbereitet zu haben. Und genau das ist unser Thema. Wir sind sein Werk, wie es hier heißt, welches Gott, der Herr, schuf. Dieses Werk sehen wir in der neuen Schöpfung in uns. Welche Schöpfung nach der Aussage des Neuen Testaments nicht mehr sündigen kann? Wenn wir diese Grundwesenszüge der Heiligen Schrift kennen, entsteht kein Unglaubenspalaver mehr, kann ein Kind Gottes von der Versiegelung wieder abfallen. Dieser Fragenkomplex kommt vom Satan, ich sage es hier so deutlich. Denn aus der Schrift kommt er nicht. Und was hat diese Fragestellung in den Kreisen von Gläubigen schon alles aufgewühlt werden müssen? Das nicht von Gott. Es hängt mit einer Oberflächlichkeit, im Worte Gottes zu Hause zu sein zusammen. Dort haben wir den Grund. Damit wir in diesem Werken, die der Herr schon zuvor bereitet hat, überhaupt wandeln können und wandeln sollen, die er zuvor, das heißt, bevor oder vorher schuf, bevor wir in einer neuen Schöpfung waren. Das sind die Dinge von Gott her schon festgelegt und vorbereitet worden. Das hängt mit der Zuvorbestimmung und der Auserwählung vor Grundlegung der Welt zusammen, so dass ich zu einer Erkenntnis komme, mein Errettungstag ist von der speziellen Seite Gottes nicht am Kreuz, sondern vor Zeiten, bevor es überhaupt Zeit gab, geschehen. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist das, was uns hier betrifft, wegen unserer Sünden. Aber in Wirklichkeit sind wir schon vor Zeiten auserwählt worden in ihm. Wir waren noch in der Stubenversammlung mit 75 Geschwistern bei den Geschwistern Hubiner. Und da war ein junger Mann da und ich sprach ihn nach der Bibelstunde an. Und da habe ich gesagt, Sie sehen so unerlöst aus, wollen Sie nicht Ihr Leben Christus übergeben. Da sagt er, ich kann das leider nicht. Habe ich gesagt, oh, warum nicht? Dann helfe ich Ihnen. Sagt er, nein, weil ich nicht zuvor bestimmt worden bin. Ich hatte sowas noch nie gehört in meinem Leben. Für einen Moment war ich direkt baff. Denn der Satan hatte einen Riegel vorgeschoben in diesem Menschenkind, um nicht zur Errettung zu gelangen. Ich habe ihm dann überhaupt erst einmal klar gemacht, was das heißt, zuvor bestimmt zu sein. Das ist doch kein Hindernis, zu Christus zu kommen. Im Gegenteil, das ist doch eine Förderungsstufe für jeden, der willigen Herzens ist, Christus aufzunehmen. Unsere gesegneten Wege vom Tag der Errettung her hat Gott aufgrund der Begnadigung nach dem Textwort die verschiedenerlei Segnungen zubedacht. Wie sich die Bekehrungen auch voneinander unterscheiden, und das ist oft wesenhaft. Doch haben wir gelesen, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Es könnte nun jemand sagen, das kann ich nicht. Und da müssen wir schon wieder antworten, das ist nicht wahr. Denn wenn jemand nicht in diesen vorbereiteten Werken Gottes wandelt, dann hat er es nicht getan. Aber nicht, dass er es nicht kann. Merken wir uns hier einen Punkt. Gott verlangt von den Menschenkindern nur das, was wir können. Niemals verlangt Gott etwas, was wir nicht vermögen. Das gibt's gar nicht. Denn wenn uns Gott für sein Werk zuvor begnadigt hat, vermögen wir auch, auf dass wir in ihnen wandeln sollen oder können. Wie es Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8 sagt, wo es heißt, Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke. Und genau das hat der Herr in jede einzelne Bekehrung hineingelegt. Sonst wäre es unmöglich, und es könnte der Apostel nicht in 2. Timotheus 1, Vers 9 schreiben, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Bitte, da haben wir es. Deutlicher kann ja die Bibel gar nicht mehr reden. Wir sollten das annehmen, was uns hier durch den Apostel Paulus nahegebracht ist. Es ist auch ganz klar, wenn wir nicht in den guten, zuvor bereiteten Werken wandeln, wird auch die Frucht der Begnadigung nicht offenbar. Gott gibt überhaupt die geistlichen Werte fünkchenartig. Darum sagt er auch zum Timotheus, entfache die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist. Für das Entfachen ist jeder von uns selbst verantwortlich. Gott gibt in Kleinheit hinein und wir haben durch Intensität die Dinge anzufachen. Also liegt es nun nicht mehr, wie wir gelesen haben, nach 2. Timotheus 1, 9, nicht an dem Wollenden oder an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Er wird niemand begnadigen, der nicht in Aufrichtigkeit seiner Seele um das ewige Leben bittet. Ja, mir sind schon einige Menschen bekannt, die zwar das ewige Leben haben wollten und haben gebetet darum und haben es nicht bekommen. Das ist eine ernste Sache. Und damit wird erkannt, dass aus der Quelle, allein aus der Quelle der Begnadigung, das Wollen und das Laufen erfolgen muss. Wollen und Laufen der vorausgehenden, erfolgten Begnadigung wandeln wir in der Werksgerechtigkeit des Alten Testaments. Ganz einfach. Diese Werksgerechtigkeit gehört zum Gesetz und hat seit etwa 2000 Jahren für uns keine Gültigkeit mehr vor Gott. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Römer 10, 4. Darum ist den heute um sich greifenden Bestrebungen, man hält das nicht für möglich, unter Gläubigen, dass man die Gnade auf die Seite schiebt und sagt, wir müssen durch Werk Gott gefallen wollen. Wir müssen zu den Verheißungen Gottes nur durch Werk gelangen. Geschwister, das kommt wieder aus der Alchemistenküche Satans. Ich sag's hier so deutlich. Allein in der Rechtfertigung aus Glauben wird uns die Begnadigung unseres gewaltigen Gottes zuteil und nicht anders. Deshalb vermag er, unser Gott, uns in der Zeit heutiger Tage keine Gnade zu schenken, wenn wir durch das Werk wollen und laufen, uns ihm nahen, um Rettung zu finden. Da wird Gott nicht mitmachen. Das hat Gott mehr als 1700 Jahre uns in Israel gezeigt. Sobald wir aber errettet sind, dann erwartet der Herr, dass wir wollen und laufen, und zwar so, wie Gott es will. Denn in der Gnadenzeit gehören Wollen und Laufen zur Lohnesseite. Auch das müssen wir genau einordnen. Die Seite der Erbarmung hingegen im Alten Testament und die Seite der Begnadigung im Neuen Testament belässt der Herr allein in der eigenen Hand. Er erbarmt sich und begnadigt, wessen er dieses gibt. Sobald aber ein Sünder in Aufrichtigkeit zum Herrn kommt, um Vergebung seiner Sünden zu erlangen, denen vergibt Gott und nimmt ihn an. Und zwar hält dieser Zustand so lange an, bis der Herr Jesus wiederkommt. Dann ist es auch damit vorbei. Die erwähnte Begnadigung vollzieht sich durch Gott an jedem, der aufgrund des Wortes des Herrn zu ihm kommt. Keiner, auch nicht einer, wird dabei hinausgestoßen. Die Frage der Größe von Sünde spielt vor Gott in dieser Art keine Rolle. Es gibt für uns Menschen keine Sünden, für die Christus am Kreuz nicht gestorben wäre, weil er vom Grundsatz her die Bedingung Gottes erfüllt, zu ihm zu kommen. Welch eine Freude hat diese Tatsache in deinen Herzen ausgelöst? Der große und lebendige Gott hat mich begnadigt. Es wäre schade, wenn dieser Vorgang in deinem Erinnerungsvorgang nur auf die Zeit deiner Bekehrung begrenzt bliebe. Viele Themen strömen in unseren heutigen Tagen in unsere Seelen ein. Es wäre aber nicht gut, wenn die irdischen Belange die Begnadigung Gottes überlagern würden. Wir sind dafür verantwortlich. Es gibt viele Kinder Gottes, die haben kein Flair über die Frage, dass man ihnen ansieht, Kinder Gottes zu sein. Überlagerungen von irdischen Dingen der wichtigsten Aussagen in der Heiligen Schrift. Ja, es ist eine Verantwortung, in die der Herr uns bei Bekehrung hineingestellt hat. Dann leben die Kinder Gottes nicht in der Freude des Herrn, sondern sie laufen mit Sauerkrauttopfgesichtern einher. Und das ist kein Zeugnis für jene, die zu Christus kommen sollen. Hierdurch werden die Glaubenswege für uns härter, obwohl das nicht sein sollte. Wir müssen damit uns selbst ins Licht Gottes stellen, dass wir verantwortlich sind und verantwortlich bleiben für unser Zeugnis auch nach außen, das Gesicht. Weshalb Gläubige nicht belastbar bleiben und nicht belastbar leben. Man kann ihnen nichts aufladen, sonst gehen sie gleich in die Grätsche. Brauchst du nur 2 oder 3 Punkte der wichtigen Gebetsanliegen aufzuerlegen und dann fragst du nach 14 Tagen, was aus diesen Anliegen ist. Das ist traurig, Geschwister. Sie sind nicht tragefähig aus diesen Gründen, weil Christus nicht das Zentrum unseres Seins einnimmt. Das ist der Grund, weshalb viele auch in der Ewigkeit wenig Lohn haben werden. Denn das sind lohnesverbundene Dinge des Priestertums, zu dem wir gehören. Sie haben mit sich selbst genug zu tun. Ja. Dann wird desgleichen auch nicht in den Fußstapfen des Herrn gelaufen. Man läuft zwar nicht weg, aber man läuft einen halben Meter daneben. Wenn es gefährlich wird, dass wir schnell wieder reinspringen können. Aber Geschwister, das sind nicht die Bilder des Gehorsams eines Jüngers Jesu. Wenn wir errettet sind, sind wir auch vom Herrn begnadigt. Dann hat Gott deinen Weg zuvor bestimmt und nicht neben den Fußstapfen Jesu 0,5 Meter Entfernung. Das gibt es nicht. Das sind niemals Werke oder niemals Wege der Magerkeit und der Plage in geistlicher Richtung, wenn die Freude des Herrn unsere Stärke ist, so kann dies nur in absolut tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus geschehen. Wir müssen selbst da Wert und Acht darauf haben, denn wir werden am Richterstuhl des Christus über diese Fragen herangezogen. Darum haben wir den Herrn zu bitten, uns zu zeigen, was in unseren Herzen noch hinaus zu tun ist. Das muss nicht immer Sünde sein, aber die Beschäftigung allein nur mit irdischen Dingen von morgens bis zum Zubettgehen lässt die Herzen in Christo mager werden, um die Gemeinschaft mit dem Herrn zu fördern. Wir sind allein dafür verantwortlich. Gott will in den uns betreffenden Dingen gebeten sein. Er macht das nicht im Vorbeigehen, damit seine Gnade groß werde. Will unser Gott gebeten sein? Was ist denn, wenn wir nicht beten? Dann ist auch mit uns nichts los, geistlich gesehen. Sehr oft fehlt es am notwendigen tiefen Glauben, wenn das Siegesleben ausbleibt. Darum soll hier ausgerufen werden, dass die Erretteten sich noch viel mehr nach einem tiefen Glaubensleben zu bemühen haben, als wir es jetzt vor Gott beweisen. Leider sind wir in der Selbstbeurteilung viel zu schnell, und damit beurteilen wir uns selbst zufrieden. Es kommt aber darauf an, ob der Herr Jesus mit uns zufrieden ist, nicht ob wir mit uns zufrieden sind. Mit dem, was wir Glauben nennen, die im Textwort benannte Begnadigung umfasst nicht nur die Rettung, sondern auch unseren ganzen Wandel. Es gibt überhaupt keine Handlungen im Leben eines Erretteten, wo die Gnade nicht entscheidend ist. Genau dieser Punkt drückt den Umgang in der Gemeinschaft mit Christus aus. Seine Gnade gegen uns wird aktiver, wenn wir im tiefen Glauben wandeln. Dann wird Gottes Gnade gegen uns aktiver. Denn durch den glaubensverherrlichenden oder durch den Glauben verherrlichen wir Gott, sagen wir so. Und das ist seine Absicht bei uns allen. Er will verherrlicht werden. Und er wird sich nur durch das verherrlichen lassen, was Gott zuvor uns gegeben hat. Was nicht von ihm ist, nimmt Gott gar nicht an. Darum ist Christus der Geber des Glaubens, damit wir dem Herrn gefallen können. Was aber unsere Rettung betrifft, so sind wir begnadigt. Was unseren Wandel betrifft, so kann die Begnadigung noch größer werden, wenn wir den Glauben stark in uns machen durch die Übungen des Gehorsams gegen sein Wort. Denn der Glaube kommt aus dem Wort. Hier gehört vornehmlich der tiefe Umgang mit dem Wort. Und ich bin ja gespannt, wenn wir oben am Richterstuhl Christus sind. Ich bin da unheimlich neugierig, obwohl ich sonst gar nicht neugierig bin. Aber auf diesen Punkt, Geschwister, ich will da nicht scheel auf jemand, aber ich werde mich, der Jesus hat auch sowas gemacht, was ich nicht gehört. Der hat sich mal neben der Schatzkiste hingesetzt und hat geguckt, was die Leute eingelegt haben, steht geschrieben. Das macht man doch nicht. Ich werde auch was machen. Ich stelle mich oben auf die Seite und guck dann die Einzelnen an, wie lang sie hier bei mir in der Gemeinde gebetet haben täglich. Ich guck! Ich kann es euch sagen. Der treue Herr, er möchte in unseren Herzen bewirken, dass dieses Bewusstsein der Begnadigung ganz stark in unser aller Herzen lagert. Geschwister, wir sind selbst dafür verantwortlich. Da ist keiner verantwortlich, der hier redet, für den anderen. Hier wird das Wort Gottes deutlich gesagt, das sage ich hier. Hier fehlt's an nichts von dem, was wir wissen müssen und wissen sollen und wer Fragen hat. Heute Nachmittag, 15.30 Uhr, Fragestunde. Hier hat niemand unwissend herauszugehen über weder seine Sünden noch über Gewohnheiten oder anderen Dingen. Ja, denn der Herr Jesus, er wird bald kommen. Wir reden nicht einfach die Dinge daher, wenn wir solche sagen und es spricht jemand, ja, das steht schon bei 2000 Jahren geschrieben. Ja, ja, das ist richtig. Aber eins müssen wir dazu sagen. Auch dann, wenn es bei 2000 Jahre geschrieben steht, dann standen diese Worte 2000 Jahre noch nicht zeiterfüllt in der Bibel und jetzt sind sie erfüllt. So, und jetzt stehen wir da. Und so wie wir heute wandeln, werden wir am Richterstuhl des Christus beurteilt. Bruder und Schwester, wir wollen alles daran geben, unsere Herzen noch mehr im Glauben zu festigen, zur Ehre seines wunderbaren Namens. Amen.